ist mal ehrlich. Echte Geschichten, echte Macher. Die Innovationsregion Ulm im Gespräch.
Herzlich willkommen zur 11. Folge des Podcasts der Innovationsregion Ulm, jetzt mal ehrlich. Wir sind heute aufgeregt, wir sind ja immer aufgeregt, heute vielleicht noch ein bisschen mehr, weil wir sind heute in diesem wunderschönen neuen Gebäude der neuen Pressegesellschaft. Wir haben gerade schon eine Führung bekommen von Uschi von den Drachenkindern hier von Radio 7. Vielen Dank an dieser Stelle, es war sehr interessant, hier diese Etage kennenzulernen. Aber genug der Vorrede. Wie immer bin ich nicht alleine hier, sondern mit Nina.
Ja, und ich darf euch auch heute unseren Gast vorstellen. Die Folge ist wirklich besonders. Wie gesagt, wir sind zum ersten Mal in diesem hochmodernen neuen Radio 7 Sendestudio, was sich im Medienhaus der Neue Pressegesellschaft befindet. Und passenderweise sprechen wir heute, wenn man so will, mit dem Hausherr des Ganzen. Er sorgt mit seinen Teams dafür, dass wir am Morgen schon wissen, was in der Welt passiert. Er leitet eines der größten regionalen Medienhäuser Deutschlands, ist verantwortlich für tausende Mitarbeitende und ein Stück weit auch dafür, dass wir morgens nicht ganz dumm dastehen, wenn es ums Weltgeschehen geht. Herzlich willkommen, Andreas Simmet, Vorsitzender der Geschäftsführung der Neue Pressegesellschaft.
Ja, herzlich willkommen. Danke für die Begrüßung. Ich freue mich auch, dass ich mit Ihnen jetzt mal so einen Podcast aufnehmen darf. Das ist mein erster Podcast, den ich da so aufnehme. Ich bin auch ein bisschen nervös, aber miteinander kriegen wir das, glaube ich, ganz gut gebacken. Ich freue mich, dass wir das auch in den neuen Studios von Radio 7 machen dürfen. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen unseren Neubau hier in der Olgerstraße gezogen, über den wir Jahrzehnte eigentlich nur gesprochen haben und in den letzten 4-5 Jahren dann einfach realisiert haben. Und ich kann es selber noch gar nicht so glauben. Jetzt sitzen wir hier in neuen Räumlichkeiten, gut klimatisiert, wirklich auch sehenswert. Das Gebäude ist von außen schön, aber von innen eine Wucht. Ich will dann den Mund ja nicht zu voll nehmen, aber ich würde es mal so als fast schönstes Verlagshaus in ganz Deutschland bezeichnen. Ist auch jetzt das Aktuellste. Ich freue mich wirklich, dass wir jetzt in den neuen Studios, die auch toll geworden sind, in den neuen Räumen von Radio 7 uns ein bisschen unterhalten können.
Ja, das Gebäude ist wirklich eine Wucht von innen. Du hast uns jetzt schon was vorn weggenommen, ein bisschen, was nachher noch kommt, aber das macht ja nichts. War das so ein bisschen gedacht, dass das außen so Understatement ist, ein bisschen das Gebäude, und innen dann mit dieser Wucht, dieser Schönheit quasi einen dann völlig umhaut?
Eigentlich hat sich das so ergeben. Also wir hatten hier ja in direkter Nachbarschaft zu unseren angestammten Räumlichkeiten einen Schotterparkplatz und ein altes Gebäude, das unbewohnt war. Mhm. Und haben dann darauf eben ein neues Gebäude, ein neues Verlagsgebäude projektiert. Es gab da einen Architektenwettbewerb, das war auch so Wunsch der Stadt, und den haben wir dann gemacht, und es gab da 3 Teilnehmende. Die 3 Entwürfe waren alle 3 gut. Um ehrlich zu sein, in den Entwurf habe ich mich aber vom ersten Augenblick so ein bisschen verliebt. Wobei ich nicht die Entscheidung da getroffen habe, sondern das hat ein Gremium, das sich aus Vertretern der Stadt und Architektur und auch Bauherren zusammengesetzt hat. Und wir waren dort relativ einer Meinung und haben uns dann für den Entwurf entschieden, der außen in der Tat so ein bisschen Understatement betreibt, aber passt auch zu uns. Wir sind nicht die Verlagsgruppe, die so groß die Buschtrommeln rührt, sondern wir lieben tatsächlich so gerne eher so im Understatement mehr sein als Schein. Das lieben wir auch an der Stelle. Wenn man dann ins Gebäude geht, ist es wirklich überwältigend, weil es einfach von der Architektur richtig, richtig schön und geglückt ist. Das hat sich aber dann im Laufe der Zeit so ergeben. Der Grundentwurf stand, aber die Materialien, die haben wir dann zusammen mit den Architekten und den Baubeteiligten dann immer ausgewählt. Ich könnte Ihnen jetzt zu jeder Teppichbodenfarbe und zu den Holzvertäfelungen an der Wand und zu den Fenstern und auch zur Klimaanlage das eine oder andere erzählen, auch zum Mobiliar. Also das ist dann einfach so sukzessive entstanden und für meinen Geschmack, gut, ich war ja auch beteiligt, einfach echt schön geworden.
Ja, das ist es wirklich. Also wir fühlen uns ja auch wohl. Schön, auch das Radio 7 Studio. Ich glaube, Radio 7, ihr könnt auch ganz froh sein hier in diesen schönen neuen Räumlichkeiten, wenn dann am Ende alles sitzt. Nach so einem Umzug ist ja immer erstmal ein bisschen viel noch, was man da machen muss und regeln. Genau, Andreas, wir haben ja immer diese Warm-up-Fragen. Jetzt sind wir ja eigentlich schon mittendrin, aber trotzdem mögen wir die sehr gerne. Und die machen es immer dann doch noch mal ein bisschen einfacher, den Einstieg. Ganz einfach, was ist dein Lieblingsessen?
Also, mein Lieblingsessen, ich glaube, am liebsten esse ich Rinderfilet mit Spargel, schöne, frische, junge Kartoffeln und Sauce Hollandaise.
Hört sich gut an.
Ich mag aber auch Lasagne.
Gibt es das hier in der Kantine dann auch?
Also die Kantine macht ja jetzt gerade mal so einen Einlauf- und Probebetrieb hier. Hier gibt es alles Mögliche. Gestern gab es ganz klassisch Linsenspätzle und Seidewürst.
Fein.
Und die waren zum Beispiel schon mal sehr lecker.
Hast du Ziele, Vorsätze fürs Jahr 2026 gehabt? Und wie ist da so der aktuelle Stand?
Ja, ich glaube, das ist so wie bei vielen Menschen, nicht bei den meisten, aber bei vielen Menschen. Ich habe mir natürlich auch was vorgenommen fürs neue Jahr. Zum Beispiel ein bisschen gelassener zu werden. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Aber auch mehr Sport zu treiben und ein bisschen an meinem Gewicht zu arbeiten. Ja, das ist wie die Jahre zuvor. Das kann ich jetzt schon konstatieren. Also nicht so sehr erfolgreich bislang in diesem Jahr gelaufen.
Wer kennt's nicht? Wir hatten vor einigen Folgen hier eine Folge mit Bestform Bene, ein Fitness-Influencer, der hier auch ein tolles Studio am Judenhof in Ulm betreibt. Vielleicht wäre das mal doch.
Ja, wobei, ich meine, wissen würden wir es ja alle.
Ja,
wir wissen ja, glaube ich, alle auch, wie es geht.
Ja.
Und es ist ja alles easy und einfach. Soweit die Theorie, dumm ist nur die Praxis, ist der größte Feind der Theorie.
Naja. Uns dranbleiben.
Wir kennen es alle.
Wir kennen es. Waren auch sehr motiviert, haben dann auch immer schön proteinreich unsere Mahlzeiten vorbereitet, im Büro zusammen gegessen. Ja, so ein Weilchen.
Wenn du nun eine Bühne betrittst, weil wir sind ja hier bei Radio 7 und da, das hat ja dann doch immer was mit Musik zu tun. Welcher Song ist es, dein Lieblingssong, der dich beim Betreten der Bühne so richtig motiviert?
Ja, jetzt muss ich mich so ein bisschen outen. Ich bin AC/DC-Fan, war auch schon auf vielen, vielen Konzerten von AC/DC und You Shoot Me All Night Long ist doch schon also so mein Favorite. Und auch wenn ich mal laufen gehe, das ist, ja, tatsächlich, dann läuft da meistens irgendwie auf den Kopfhörern dann irgendwie Musik von AC/DC, weil mich die dann schon inspiriert.
Ja, ich sehe da große Freude beim Redaktionsteam von Radio 7. Und sicherlich könnt ihr uns diesen Song auch einspielen. Und mit dieser neuen Technik hier geht es ja wahrscheinlich auch ganz von alleine. Wir freuen uns auf den Song. Vielen Dank, liebes Radio 7-Team. Andreas, jetzt haben wir so ein bisschen über dich erfahren. Wenn wir jetzt mal so zu deinen Aufgaben gehen. Jetzt stehst du an der Spitze eines der größten regionalen Medienhäuser, bist Geschäftsführer des Medienhauses. Es ist wahrscheinlich für viele schwer greifbar, dieser Jobtitel. Kannst du uns mal mitnehmen in deinen Alltag und dein Aufgabengebiet, dass man da so mal ein grobes Bild zeichnet?
Also so ein Medienhaus ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Ich meine, da gehört in der Produktion so viel dazu. Da gibt's Kaufleute, da gibt's Redakteure, und Redakteurinnen, so auch ein eigenes Volk für sich, die so ein bisschen künstlerisch angehaucht sind. Unsere Techniker in der Druckerei, die haben jetzt mit Künstlerischem relativ wenig zu tun. Das sind einfach Handwerker. Wir haben Mediaberater, die Verkäufer sind. Und ich muss jetzt, glaube ich, nicht noch weiter ausführen. Wir haben Menschen, die sich um Logistik kümmern, die tagtäglich dafür sorgen, dass die Zeitung dann vom Druckhaus über Transporteure zu den Trägern in die Briefkästen kommt. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Menschen, mit denen man es da zu tun hat. Und dementsprechend sind auch die Aufgaben sehr, sehr vielfältig. Aber das macht einfach Freude, einfach in dieser Vielfalt zu leben. Mein Job ist im Wesentlichen immer Entscheidungen zu treffen. Ich führe sehr viele kurze Besprechungen, in denen mir vorgetragen wird, was wir so alles zu tun haben und was wir verändern wollen und was wir entscheiden müssen. Meine Aufgabe ist dann immer, zielgerichtet eben dann die richtigen Entscheidungen zu treffen oder überwiegend die richtigen Entscheidungen. Das gelingt nicht immer.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, die unterschiedlichsten, ich sag's jetzt mal, Sparten, Gewerke, die so zusammenkommen. Was sind denn dabei für dich wichtige Werte oder auch eine Führungsphilosophie, damit das wirklich auch alles Hand in Hand laufen kann?
Also ich habe ja gesagt, es sind sehr viele unterschiedliche Menschentypen und Menschenarten. Führungsphilosophie, also mir oder meinem Führungsteam, das diese Philosophie auch liebt, glaube ich, ist sehr wichtig. Etwas, was man mit einem Wort zwar locker sagen kann, aber wenn man es leben will, das gar nicht so einfach ist, nämlich Wertschätzung. Wir alleine, also ich sowieso nicht und ich mit meinem Führungsteam alleine, wir bewegen wenig, um nicht zu sagen gar nichts. Wir brauchen unsere Mannschaft und wir haben 3.800 Mitarbeiter, die tagtäglich hier dafür sorgen, dass die vielen Dinge da so erledigt werden. Und da ist jeder an seiner Stelle einfach wertvoll und wichtig. Und dementsprechend sollten wir auch, das ist wirklich, das erwarte ich einfach in unserem Unternehmen, wirklich wertschätzend miteinander umgehen. Und da ist ganz wertfrei die Putzfrau und der Hausmeister und der Fahrer und der Mediaberater und die kaufmännischen Mitarbeiter genauso wichtig wie die Geschäftsführung. Es funktioniert nur, wenn da die Zahnräder schön ineinander greifen, wenn man sich gegenseitig ein Gefühl gibt der Wertschätzung, um es nochmal zu sagen, dieses Wort, wenn man sich gegenseitig ein Gefühl des Vertrauens auch gibt und wenn man dafür sorgt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter morgens mit Spaß motiviert und engagiert dann ans Werk gehen und sich auch was trauen. Wir hatten es vorher. Es ist wichtig, dass da jeder so seine Festplatte einfach benutzt und sich auch traut, was zu tun. Das zu tun, was man schon jahrelang gemacht hat, das ist einfach. Da kommen wir aber nicht vorwärts. So Stillstand ist einfach Rückschritt. Wir müssen uns weiterentwickeln. Und da ist jeder aufgefordert, sich da einzubringen. Und da sind auch Fehler wichtig. Und auch nicht Fehler vertuschen, sondern über Fehler reden. Also eine Fehlerkultur, die ist wirklich, wirklich entscheidend. Ich meine, wenn man fünfmal den gleichen Fehler macht, ist das blöd. Aber wenn man mal einen Fehler macht, kann man daraus lernen und können auch andere davon profitieren und daraus lernen.
Ja, ich finde, das ist ein schöner Ansatz. Ist wahrscheinlich auch nicht immer ganz einfach, weil du sagtest es gerade 3.800 Mitarbeitenden. Da wird es wahrscheinlich schon auch die ein oder andere Herausforderung geben. Wenn du jetzt das Endprodukt, die Zeitung in der Hand hältst, ne? Also mit all diesen Teilen, die daran beteiligt sind. Wie ist es für dich am Morgen? Konzentrierst du dich noch auf den Inhalt der Zeitung, wenn du die liest, oder denkst du sofort in irgendwelchen KPIs oder Logistikketten? Was geht denn da so in deinem Kopf vor?
Also Logistikketten kommen mir da jetzt nicht in den Sinn, aber ich lese natürlich Zeitung schon anders als jemand zu Hause, der heute seine Zeitung in den Briefkasten bringt. Ich schaue da schon, ist die technisch sauber gelungen? Davon geht man eigentlich aus, wenn man das jeden Tag zu Hause liest. Man erkennt dann als Laie auch gar nicht so die Nuancen, die da oft mal so den Unterschied machen. Ich gucke schon, wie ist die Zeit dann aufgebaut. Ich gucke auf, wie wirken auf mich so die Headlines. Ist da auch Werbung drin? Wir finanzieren uns ja auch so zum Teil über Werbung. Ist da auch Werbung drin, wer inseriert da und so weiter. Also man hat da einen anderen Blick auf das, was da gedruckt vor einem liegt. Oder digital, ich lese die Zeitung auch nicht gerne auf Papier, Aber ich lese die natürlich auch gerne mal auf dem iPad am Abend vorher, vielleicht schon noch mal im Bett, dass man mal so durchblättert, was gibt es denn da am nächsten Tag. Das ist ja der große Vorteil unserer digitalen Möglichkeiten, die wir haben, dass man da am Vortag eigentlich schon lesen kann, was am nächsten Tag in der Zeitung steht.
Und liest du denn nur die Südwestpresse oder auch die, was ist es, die Lausitzer Rundschau, die Märkische Oder-Zeitung, Stuttgarter?
Also wir haben ja viele Titel in unserem Verbreitungsgebiet. Also da zählt ja nicht nur die Südwestpresse dazu, sondern eben auch die Märkische Oder-Zeitung in Frankfurt-Oder oder die Lausitzer Rundschau in Cottbus. Wir haben in Schwäbisch Hall Zeitungen, wir haben auf der Alp Zeitungen, wir haben jetzt jüngst auch noch mal ein bisschen was dazu erworben, nämlich die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten und den Schwarzwälder Boten. Also wir haben sehr viele regionale Ausgaben. Da gelingt es nicht immer, das kann ich nicht alles lesen, das funktioniert ja nicht. Aber so sporadisch mache ich halt dann am iPad mal nicht die Südwestpresse aus Ulm auf, sondern eben auch mal die Stuttgarter Zeitung oder die Märkische Oder Zeitung. Das ist schon wichtig.
Wie hat sich das denn so entwickelt mit der neuen Pressegesellschaft? Also weil für mich und wahrscheinlich auch für viele Hörer ist es ja noch, also hier aus der Region, dieses Gebäude, über dem Südwestpresse stand. Jetzt ist es die neue Pressegesellschaft. Wie war hier die Entwicklung? Wie kamen diese ganzen Titel dazu? Es gibt ja auch nicht nur die Zeitungen, sondern es gehört ja noch viel mehr dazu. Wie hat sich das über die Jahre aufgebaut und entwickelt?
Naja, die neue Pressegesellschaft ist immer schon die Muttergesellschaft. Mhm. Wir haben halt dann als Schwerpunkttitel eben die Südwestpresse dann gehabt. Und naja, in der Zeitungsbranche ist es so, um vielleicht da mal einzusteigen, die Zeitungsbranche steht schon vor großen Herausforderungen. Aber Verlag ist eigentlich relativ einfach erklärt. Wir haben im Wesentlichen zwei Einnahmequellen. Das eine ist der Lesermarkt. Da ist es bedauerlicherweise so, dass die Leser rückläufig sind, was daran liegt, dass junge Menschen einfach überhaupt weniger lesen. Also nicht nur keine Zeitung, sondern überhaupt weniger lesen. Man lässt sich halt da berieseln von Social Media und anderen Dingen, die man halt so auf seinen kleinen Endgeräten, die ja jeder so mit sich herumträgt und eigentlich auch gar nicht, man hat ja das Gefühl, wenn man sein Handy nicht mehr dabei hat, dann geht das Leben nicht mehr weiter. Aber es wird weniger gelesen, weniger Bücher und auch weniger Zeitung. Und die lesen, die werden weniger, die sterben am Ende, wenn man das kann man so sagen, einfach weg. Und die jungen Leute, die greifen nicht zur Zeitung oder weniger zur Zeitung. Da will ich niemanden bashen, das ist bei meinen Kindern auch so. Die lesen auch nicht regelmäßig Zeitung. Außer ich meine, zum Beispiel mein Sohn, wenn es da, der spielt Fußball und wenn es dann am Samstag und am Montag, Dienstag die Nachberichterstattung, da greift man dann zur Zeitung. Aber regelmäßig Zeitung lesen, sich zu informieren, was in meiner Community rund um meinen Kirchturm los ist, das wird bedauerlicherweise immer weniger. Früher war es halt so, ich meine, da hat man dann Familie gegründet irgendwann mal und hat dann ein Nest bezogen, eine Wohnung dann irgendwo gemietet oder was weiß ich. Und dann hat man sich Zeitung bestellt. Dann hat man die Zeitung gelesen. Und so war das einfach, gehörte zur Familie dazu, wie, was weiß ich, auch ein Auto oder eine Wohnung. Und das ist halt vorbei. Also uns brechen die Leser weg. Und die größte Herausforderung für uns ist dann, wie aktivieren wir junge Menschen tatsächlich doch nochmal, sich um den Kirchturm herum zu informieren und einfach sich dafür zu interessieren, was in meiner Community los ist. Das ist die eine Einnahmequelle. Ich muss gerade nochmal zu Ende führen. Und die zweite Einnahmequelle ist der Werbemarkt. Wir leben von Werbung. Werbung ist immer sehr stark konjunkturabhängig. Also was passiert in unserem Land, in Europa, in der Welt? Und dass die Konjunktur derzeit jetzt nicht unbedingt floriert und sehr optimistisch ist, das glaube ich, muss ich nicht erklären, wo es Krisen hier und da gibt, wo an vielen Stellen einfach kein Geld da ist. Krieg im Nahen Osten und in der Ukraine und alles schwierig und es schlägt sich einfach auf Stimmung nieder. Und diese Stimmung führt dann auch dazu, dass der ein oder andere Werbetreibende zum einfachsten Mittel der Einsparung greift, bevor er dort zu Personalmaßnahmen übergeht, einfach an Werbebudgets zu sparen. Beides, das sind unsere wesentlichen Einnahmequellen, rückläufig. So, und dann haben wir eine Ausgabe im Wesentlichen, wir kaufen auch Papier und wir kaufen auch Farbe, aber im Wesentlichen sind wir von Menschen abhängig. Also das, was bei uns der Kostenblock ist, ist Personal. Und ich nenne Ihnen jetzt mal eine Zahl. Wir haben in unserem Konzern etwa 25.000 Zeitungszusteller im Einsatz, die halt morgens die Zeitung dann so in die Briefkästen verbringen. 25.000 Menschen, Größenordnung, die alle Mindestlohn bekommen. Ich gönne jedem Einzelnen so seinen Mindestlohn. Also mein erster Job war früher auch mal so Anzeigenblätter dort zu verteilen. Da habe ich meine ersten Kröten da verdient.
Meine auch.
Viel zu wenig verdient damals aus unserer Sicht natürlich. Jetzt ist es so, die kriegen alle Mindestlohn, gönne ich jedem Einzelnen. Aber das kostet natürlich sehr, sehr, sehr viel Geld. Also Personalkosten, der Mindestlohn steigt. Unsere Personalkosten sind steigend. So, und in dieser Schere, wo Einnahmen weniger werden und Ausgaben steigen, muss man sich zurechtfinden. Und es gelingt dem einen oder anderen Verlag gut, dem einen oder anderen aber auch nicht so gut. Und so unsere Philosophie ist, wir wollen eigentlich über Wachstum Synergien heben. Wir waren mal Südwestpresse, da sind immer Titel dazugekommen. Wir haben dann mal die Märkische Oder-Zeitung noch dazu gekauft. Die Lausitzer Rundschau, dann haben wir Tübingen dazu erworben, wo wir schon 50% beteiligt waren. Und jetzt haben wir eben Stuttgart und den Schwarzwald noch mit dazu erworben. Und wir sehen halt, dass man in der Größe durchaus effizienter und über die Hebung von Synergien noch mehr Effekte erreicht, die uns einfach überleben sicher. Das gelingt kleinen Verlagen zusehends wenig oder nicht. Deswegen wird es auch bedauerlicherweise so ein bisschen Flurbereinigung geben. Auf der Zeitungsverbreitungsgebietskarte gibt es auch so erste weiße Flecken. In der Prignitz hat Matzog, auch kein kleiner, keine Verlagsgruppe, dann mal so die Printzeitung in einem Landkreis komplett eingestellt. Es ist nicht gut. Zeitung ist auch wichtig.
Woher kriegen die dann ihre Infos dort, wenn es da keine Zeitung mehr gibt? Social Media denn?
Nee, die kriegen dann schon eine Zeitung, aber digital. Spricht man aber jetzt nicht den 70-jährigen oder 80-jährigen Menschen an, der halt eine Printzeitung gewohnt ist und sich vielleicht auch nicht so in der Lage ist, eben auf digitale Endgeräte dann einzustellen oder das so schätzt.
Der kriegt dann quasi keine Nachrichten mehr.
Doch, der kann es digital lesen oder er kriegt keine.
Ja, genau.
Schlecht.
Ja.
Schlecht auch für Demokratie.
Ja.
Also Zeitung ist ja wichtig.
Ja, natürlich.
Uns nennt man ja auch tatsächlich zu Recht vierte Gewalt im Staate. Wer soll denn den Finger heben, wenn nicht wir und sagen, hör mal, was läuft denn da? Mal Fragen stellen, unangenehm an die drei anderen Gewalten. Wir können das tun, das ist auch unsere Aufgabe. Und wenn das nicht mehr gemacht wird, wenn freier Journalismus, gut recherchierte Nachricht nicht mehr möglich ist, dann kommen wir so in totalitäre Systeme, wo dann auch Presse verboten ist, wo einfach Hinterfragen nicht mehr gewünscht und auch nicht erlaubt ist. Und da würde ich nicht gerne hinkommen. Da lebe ich lieber schön in der Demokratie.
Nun, wenn wir jetzt gerade das Thema haben, Reichweiten erzeugen, erreichen, Kritiker von Zeitungen, Medien, noch mehr auf Social Media, sagen ja dann gerne, man muss ja erreichen. Und wie erreicht man am besten? Durch Schocknachrichten oder durch bestimmte Randgruppen, die man vielleicht thematisiert, einfach um die Reichweite zu stärken. Wie würdest du das so einschätzen und auch hier für die neue Pressegesellschaft eben einschätzen? Wie neutral hier dann die Berichterstattung ist, wenn es ja eben um Reichweite geht?
Also ich glaube, eine Zeitung, wie wir es sind, die sollte sich immer auf die Fahne schreiben, einfach wirklich nicht Nachrichten zu produzieren, das ist nicht unser Job, sondern die Nachrichten, die es gibt, ausgewogen, vielfältig und bunt zu präsentieren. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle zum Nachdenken anregen, auch mit einem Kommentar mal eine Meinung eines unserer Kolleginnen oder Kollegen vorgeben. Aber vielleicht auch nicht nur eine Meinung zum Thema, sondern vielleicht auch zwei Meinungen, wo es einfach mal ein Pro und ein Contra gibt. Es ist nicht unser Job, Nachrichten zu produzieren. Wir wollen berichten über das, was passiert und wollen an der einen oder anderen Stelle, wo wir den Eindruck haben, hör mal, da müsste man vielleicht nochmal hinterfragen, einfach auch dort neutral die Fragen stellen und auf Antworten pochen. Und in der Rolle sehen wir uns.
Ja, wenn du jetzt gerade sagst, auch einordnen, hinterfragen, ist das ja auch schon das Argument, ne? Weil viele sagen ja auch, warum soll ich denn überhaupt für eine regionale Tageszeitung Geld bezahlen, wenn ich auf Social Media meinen Content so zur Verfügung gestellt bekomme. Aber das ist ja quasi hier schon ein ganz zentraler Punkt. Das Einordnen, das wirklich Hinterfragen, der Qualitätsjournalismus auf Social Media, bekommen wir ja hunderte News am Tag, wo wir gar nicht wissen, woher.
Genau, man kennt ja die Quellen gar nicht.
Ganz genau.
Jetzt gibt es auch noch unter Schlagwort KI Auswüchse, das ist ja nicht mehr feierlich, wo wirklich Avatare dort generiert werden, die vom Original nicht mehr zu unterscheiden sind mit der Originalstimme, die Dinge dort behaupten. Also ich meine, schauen Sie sich nur mal an, was jetzt da mit Trump und den Iranern dort passiert, wo man sich gegenseitig über KI dort Dinge in den Mund legt, wo, wenn man sich das anschaut, selbst als, ich würde mal sagen, Fachmann oder Fachfrau, einfach fragt, ist das jetzt original oder ist das, oder wie ist das? Das ist der Unterschied. Über Social Media kommen halt ungefiltert Dinge. Da hinterfragt niemand, ist das richtig, ist das falsch oder was ist die Quelle. Wir betreiben Qualitätsjournalismus und der hinterfragt, wir stehen auch für das, was wir schreiben. Wir müssen da auch mal den Kopf hinhalten. Bei uns passiert auch manchmal, Gott sei Dank nicht häufig, aber ab und an, dass wir irgendwie was behaupten, was nicht richtig ist. Da müssen wir es aber richtig stellen und dann stehen wir mit unserem Namen einfach für diese Nachricht. Da kann man sich darauf verlassen, dass die stimmt. Und wenn sie nicht stimmt, muss man sie korrigieren. Zu Recht. Und das findet halt in Social Media, insbesondere jetzt mit den Möglichkeiten, die uns der KI bietet, bedauerlicherweise ziemlich ungefiltert statt. Und das macht den Unterschied zwischen dem, was wir betreiben, Qualitätsjournalismus, und das, was im Netz so in Hülle und Fülle angeboten wird und auch überfordert, finde ich. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, was da so im Äther schwirrt.
Was sind denn nun Strategien, um jüngere Zielgruppen zu gewinnen? Also ich oute mich ja gerne, ich lese ja total gerne die Zeitung, die Südwestpresse, morgens zum Kaffee in gedruckter Form. Da bin ich ganz oldschool.
Sehr schön.
Da freue ich mich ja wirklich immer auch. Ein großer Dank an den Zusteller oder die Zustellerin, weil ich bin immer wieder beeindruckt. Die ist wirklich morgens da immer schon um 6 bei mir im Briefkasten.
Ja, bei Wind und Wetter. Da muss man auch mal eine Lanze für all unsere Zusteller.
So, ja.
Die machen wirklich einen tollen Job.
Ja.
Da geht es morgens um 2 Uhr los, da werden die Zeitungen dann verteilt. Das ist ja so bei so einem Wetter wie heute, wo morgens es nicht regnet, es einigermaßen Temperaturen hat, die ja träglich sind und vielleicht dann auch morgens die Sonne schon aufgeht, ist das ja alles schön. Aber die fahren halt auch bei Glatteis und bringen auch bei Regen die Zeitung immer pünktlich in den Briefkästen und an der Stelle wirklich großes Kompliment und auch ein Dankeschön an die unsere Produktionskette dann am Ende so abschließen, nämlich an unsere Zustellerinnen und Zusteller, die wirklich einen tollen Job machen.
Ja, genau. Also vielen Dank an meinen oder meine Zeitung. Ich freue mich immer morgens, wenn die schon so früh da ist. Aber nun auf die Strategie, um auf die Strategie zurückzukommen. Wie sind Strategien, junge Menschen zu gewinnen, diesen Qualitätsjournalismus zu konsumieren?
Das ist die große Herausforderung.
Ja.
Also ganz ehrlich, das ist eigentlich so die Gretchenfrage, die wir uns stellen müssen. Ich habe vorher gesagt, die Alten sterben, was machen wir jetzt mit den Jungen? wir sind dabei und in einem ständigen Prozess, unsere Produkte eben so anzupassen. Also wir haben ja Online-Aufträge, wir haben das E-Paper, wir versuchen mit Personalisierung online einfach den Konsumenten auch das auszuspielen, was sie wollen. Also meinem Sohn jetzt zum Beispiel, dem kann man, wenn er die Lesegewohnheiten hat, dass er seine Sportberichterstattung heute halt also kriegt, am Samstag oder am Montag, kann man ihm genau das ausspielen. Also da hilft uns auch so ein bisschen künstliche Intelligenz, einfach um dann für die Leser das herauszufiltern, was er zielgerecht braucht. Aber nochmal, das ist die große Gretchenfrage. Ich habe ja so eine große Hoffnung, dass wir alle vielleicht mal wieder uns an Zeiten erinnern, die nicht so schnelllebig waren, weil wir halt reizüberflutet über unser Handy Nachrichten oder sowas, was nach Nachricht aussieht, irgendwie konsumieren, ohne Ende völlig überfordert sind, sondern dass wir uns mal an Zeiten erinnern, wo es schön war, sich mal mit einer gedruckten Zeitung hinzusetzen, bei einer Tasse Kaffee und eine halbe Stunde da durchzublättern und auch das zu genießen und sich nicht selber zu überfluten. Vielleicht kommen mal wieder Zeiten, wo Geschwindigkeit nicht alles ist, sondern man auch so ein bisschen auf die Bremse drückt und sagt, okay, ich nehme mir die Zeit und lese mal was. Das muss nicht unbedingt auch eine Zeitung sein, sondern ich glaube, es ist wichtig, insgesamt zu lesen. Ich versuche jeden Monat irgendwie zwei Bücher auch zu lesen. Ich konsumiere nicht nur unsere Zeit, das ist ja langweilig, sondern Lesen, glaube ich, ist wichtig. Lesen schafft Weitblick und schafft einfach so ein bisschen Verständnis von Leben. Und das ist egal, ob ich ein Roman lese oder ein Sachbuch. Ich glaube, Lesen ist wichtig. Und ich bin der Hoffnung, dass sich das vielleicht auch mal wieder dreht. Wir leben jetzt gerade in einer wirklich hektischen Zeit, dass sich das vielleicht mal wieder irgendwie normalisiert und die Leute auch wieder Zeit haben, zu lesen.
Ja, Nina und ich hatten da neulich auch ein gutes Gespräch, als wir uns in Vorbereitung eben über heute unterhalten haben, eben über das Thema, wie lange geht es noch gut mit der Zeitung? Und da hatte Nina eine wirklich gute These, nämlich eben das, was du auch sagst, so wie es aktuell ist mit all den Deepfakes, KI, wo man gar nicht mehr weiß, wo man überhaupt noch vertrauen kann, beziehungsweise die richtigen Nachrichten herkriegt, dass dann die Zeitung, der Qualitätsjournalismus doch wieder der verlässliche Partner ist.
Stellenwert gewinnt.
Genau.
Das glaube ich auch. Und zu der Zukunft der Zeitung vielleicht einmal zu sagen, zur Jahrtausendwende waren die Zeitungen ja so auf ihrer Blüte. Da waren viele Leser da waren Rubriken in den Zeitungen, ich weiß, da kann man sich gar nicht mehr dran erinnern, aber es gab ja seitenweise Immobilienanzeigen,
ja.
Stellenanzeigen,
Kfz-Anzeigen,
war seinerzeit bei Münchner Merkur. Und die hatten dann im Frühjahr 60 Seiten kleingedruckte, also so drei Zeilen Kfz-Anzeigen, sogar Partneranzeigen und Heiratsanzeigen, seitenweise.
Besonders lustig.
Wurde dort auch über die Zeitung connected, kann man sich heute nicht mehr so vorstellen. Ist heute anders, findet in Rubriken statt und das ist so zur Jahrtausendwende passiert. Die Süddeutsche Zeitung hatte in der Spitze 180 Seiten Stellenanzeigen.
Wow.
Sie können ja jetzt mal reingucken, was da jetzt noch los ist. Das ist echt alles überschaubar. Das findet halt im Netz statt. Und damals hat man gesagt, so, jetzt. Die Zeitung ist jetzt sind wir am Ende. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Und das ist jetzt 25, 26 Jahre her. Zeitungen gibt es immer noch. Das ist alles ein bisschen anders geworden. Wir müssen immer gucken und an unseren Prozessen optimieren und so weiter und so weiter. Aber die es gut machen, die leben ja immer noch. Und die Herausforderungen, die ich vorher gesagt habe, also Einnahmen weniger und Kosten höher, ja, das ist so, den Tatsachen muss man halt ins Auge schauen und muss das Beste daraus machen und an den Prozessen arbeiten. Also mir ist echt nicht bange vor der Zukunft, wir werden es gut hinkriegen. Es kommen da Herausforderungen weiter dazu, keine Ahnung, auch vielleicht welche, an die man noch gar nicht denkt. Aber man muss sich halt weiterentwickeln und anpassen und ich glaube, dass die Verlage, die ihren Job gut machen, wirklich auch eine gute Zukunft haben. Sonst würden wir auch nicht investieren. Ich meine, das ist auch ein Bekenntnis unserer Gesellschaft. Würden wir uns von unserer Größe mal eben verdoppeln, indem wir Stuttgart und den Schwarzwälder Bund so kaufen, wenn wir nicht dran glauben würden? Würden wir ein neues Medienhaus hier in die Stadt setzen, das ist auch noch richtig schön, wenn wir nicht an Zukunft glauben würden? Also ich glaube fest an die Zukunft, die unser Unternehmen hat.
Gibt es denn da so eine Vorstellung, wie die Zukunft aussieht? Also gerade hinter dem Hintergrund, was wir gerade diskutiert haben, Anzeigen werden weniger, das Verhalten ändert sich, die Konsumenten ändern sich. Und ich überlege gerade die ganze Zeit, also ich wünsche mir, dass es einfach genauso weitergeht, wie es ist. Aber das wird es ja vielleicht nicht. Vielleicht gehen wir wieder zurück, weg von dieser Schnelllebigkeit. Was wäre so eine Zukunft, die schön wäre?
Also die Zukunft, die schön wäre, habe ich vorher schon geschildert. Ich würde mir wünschen, dass sich junge Familien einfach eine Zeitung bestellen, wenn sie eine Familie gründen, um sich einfach auch in ihrer Gemeinschaft, in ihrem sozialen Gefüge zu informieren und nicht irgendwie so anonym vor sich hin leben. Corona war da im Übrigen auch so ein Katalysator dafür. Ich meine, da hat man dann auch gelernt, dann irgendwie alleine kommen zu müssen und so richtig aufgewacht in so Gemeinschaften sind wir irgendwie noch nicht. Ja. Es ist wichtig, dass ich weiß, was meine Nachbarn bewegt. Es ist wichtig, dass ich weiß, was meine engste Gemeinschaft um mich herum, mein Dorf, meine Stadt, was die so bewegt, mitmachen. Nicht abschotzen, shoppen. Daran krankt auch so ein bisschen Deutschland und die Welt. Dass jeder nur so ein bisschen, trotz Globalisierung und was man so erlebt, aber dann doch jeder nur so auf sich guckt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Gemeinschaft lebt und sich auch über die Gemeinschaft informiert.
Ja, und in dem Zuge Medien ja einfach auch wieder ein bisschen sowas werden wie ein Stück Heimat.
Ich habe mal in München gearbeitet, da war der Slogan unserer Zeitung, wir sind Heimat. Und das ist auch so und das wollen wir auch machen. Ich glaube, bei der Südwestpresse gab es einen ähnlichen Slogan. Genau das wollen wir sein und Heimat ist wichtig. Und wenn man Heimat verliert und den Gedanken dran einfach so komplett verwirft und wie gesagt nur hier so auf den Endgeräten im Nirvana dattelt, dann ist es nicht gesund.
Wenn wir es da gerade davon haben, wenn die Südwestpresse jetzt nochmal als Beispiel nehmen, ne, wenn man also jetzt seit über 80 Jahren einfach auch Teil so einer Region ist, wächst daraus dann auch so eine Verantwortung für die Region?
Na, ich glaube, das hat jetzt mit 80 Jahren nichts zu tun, sondern das, was ich vorher sagte. Also Verantwortung haben wir für Demokratie. Dort, wo es keine freie Presse gibt, gibt es keine freie Meinung. Und deswegen ist es wichtig, dass es unabhängigen freien Journalismus gibt. Das ist unsere Verantwortung. Und wir müssen schauen, dass wir mit den Rahmenbedingungen, die uns gesteckt werden, das auch in der Zukunft weiter betreiben können.
Habt ihr da so das Gefühl, dass ihr da teilweise ein bisschen drum kämpfen müsst, um diesen freien Journalismus? Wenn man kriegt es ja aus überall auf der Welt mit, wie das ja doch irgendwie beeinflusst, eingeschränkt wird teilweise.
Das würde ich jetzt nicht sehen. In Deutschland wird freier Journalismus nicht eingeschränkt. Es sei denn, du spielst jetzt darauf ab, dass wir es uns finanziell nicht mehr leisten können, in der Fülle Journalismus das alles zu bedienen. Das ist was anderes. Da fühlen wir uns so ein bisschen eingeschränkt, wir privaten Betreiber, ob das Radio ist oder wir Zeitungen. Wir haben halt nicht das Glück, dass wir wie die Öffentlich-Rechtlichen mit Milliarden hantieren können. Wir müssen das, was wir da so treiben, alle selber finanzieren. Das müssen Öffentlich-Rechtliche nicht. Und dann ist auch noch nicht angenehm, dass uns die Öffentlich-Rechtlichen dann auch noch Wettbewerb machen im Netz, weil sie sich's halt leisten können. Bei denen spielt Geld nicht so die Rolle, wie man ja auch an der einen oder anderen Stelle mal lesen kann, was da für Auswüchse passieren.
Würde das dann manchmal vielleicht so einen Bericht Also könnte das sein, dass du als Chef dann auch mal anrufst in der Redaktion und sagst, hey, das machen wir jetzt vielleicht nicht, diese Berichterstattung, weil ich eigentlich ein guter Kunde?
Nein, das machen wir nicht. Also das machen wir definitiv nicht. Es gibt ja tatsächlich auch presserechtlich die Trennung zwischen Verlag und Redaktion. Die Redaktion ist da schon unabhängig, da haben wir einen Chefredakteur, der dafür verantwortlich zeichnet. Ich unterhalte mich natürlich mit unserem Chefredakteur, dem Uli Becker, oder mit den Chefredakteuren, die wir sonst noch haben, schon auch regelmäßig. Und wir unterhalten uns natürlich auch über Inhalte und über Themen. Aber was in der Zeitung steht am Ende, entscheidet der Chefredakteur.
Ist ja auch wieder gut zu wissen, gell?
So auch dort zur Unabhängigkeit. Wir sind, was redaktionelle Berichterstattung betrifft, nicht käuflich. Ja. Wenn Texte erscheinen, die ein Kunde von uns machen will, dann sind die gekennzeichnet. Da steht dann immer Anzeige drüber und da kann der dann auch schreiben, nicht was er will, aber eher was er will. Ja.
Auch wieder verlässlicher als wahrscheinlich bei Social Media, gell?
Definitiv, wo sich auch das richtig vermischt.
Ja, jetzt haben wir ja ganz viel über Mechanismen, auch die Aufgaben, den Job gesprochen, aber hinter all dem steht ja auch noch der Mensch, Andreas Simmet. Der wird uns jetzt einfach auch noch interessieren. Wer bist du denn so hinter dem Titel, wenn du jetzt heute Abend nach Hause kommst und die Tür hinter dir schließt, wenn du kein Geschäftsführer bist?
Dann sitze ich in meiner Wohnung hier in Neu-Ulm, bin meistens ziemlich kaputt vom Arbeitstag und mache dann zu wenig Sport. Wer bin ich? Ich bin Familienvater. Meine Familie lebt in Erding. Ich lebe während der Woche hier in Neu-Ulm. Ich komme am Wochenende immer nach Hause, vor allem Freitag auch nach Hause, komme am Montagmorgen hierher. Das mache ich jetzt schon seit 2012, also so fast 14 Jahre. Ist auch eine Lebensform, die wir vorher nicht hatten, aber die wir jetzt ganz so praktizieren. Hat auch Vorteile, das ist so, ich mache während der Woche halt mein Ding. Auch am Wochenende hier, wenn ich hier sein muss, ist ja klar, oder meine Familie ist auch mal in Ulm. Aber unsere Basis ist eben Erding. Das ist dann wie am Wochenende wie so ein kleiner Kurzurlaub. Man hat zwar auch das eine oder andere zu erledigen, aber das ist in der Regel wie so ein kleiner Kurzurlaub. Man streitet nicht so viel, aber keine Zeit dazu.
Hat alles seine Vorteile.
Ja, genau.
Man freut sich aufeinander, man isst miteinander und genießt einfach die Zeit miteinander. Also so gesehen, was bin ich noch? Ich will eigentlich ein netter Typ sein, also nicht von nett, ja, der ist nett, sondern ich will wirklich ein umgänglicher Mensch sein. Ich bin sehr bodenständig, also ich weiß, wo ich herkomme. Meine Kindheit war jetzt nicht so, dass ich da, also wir waren sehr, bin sehr ärmlich aufgewachsen. Wir hatten da nicht viel, das erdet aber und ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Ich bin glücklich, wenn ich was bewegen kann, wenn ich was vorwärts bringen kann. Ich definiere mich auch so ein Stück weit über meine Arbeit hier. Ich habe da Spaß dran. Ich gehe jeden Morgen wirklich gern zur Arbeit. Also das kann ich wirklich sagen. Und wenn das mal irgendwann nicht mehr der Fall sein wird, dann werde ich auch versuchen, irgendwie aufzuhören. Ich habe einfach Spaß an dem, was ich da mache. Ich bin ein interessierter Mensch. Ich lese sehr viel. Ich habe es vorher schon gesagt.
Was liest du denn so privat, wenn du nicht im Nachrichtenmodus bist?
Wenn es nicht die Lausitzer Rundschau ist.
Also was habe ich zuletzt gelesen? Ich habe jetzt gelesen Dan Brown, Secrets of Secrets. Mhm. Also das ist der Typ, der Illuminati, der seine Wege auch geschrieben hat. Da geht es um Bewusstsein, die Erforschung von Bewusstseinsebenen. Fand ich sehr spannend, muss ich wirklich sagen. Ich lese auch gern Martin Suter.
Ah ja, ist auch immer wieder überraschend.
Auch nett, ja.
Ja.
Da habe ich Melody gelesen und habe jetzt gerade den Koch in der VR-Arbeit. Ich lese meistens irgendwie so 3-4 Bücher gleichzeitig. Ich habe aber auch vom Dr. Reinhard Friedel, das ist ein Herzchirurg aus Ulm, der, ich glaube, jetzt 3 Bücher geschrieben hat. Takt des Lebens heißt da einst. Da geht es darum, dass er einfach so das, was er so als Herzchirurg erlebt hat, mit Herz als Bewusstseinsbereich einfach auch nochmal verquickt. Hochinteressantes Buch, wirklich kann ich jedem nur empfehlen. Der ist auch so ein bisschen ausgestiegen aus seiner Herzchirurgie, betreibt jetzt irgendwo an der Küste eine Herzpraxis, aber nur Halbzeit. Die Hälfte des Jahres, die andere Hälfte ist er nämlich Schiffsarzt.
Ah, oh, auch spannend.
Der MS Europa.
Nee, ich glaube auf meinem Schiff, ohne da Werbung zu machen. Hat auch ein Buch geschrieben, Arzt für jede Welle. Also wirklich hochinteressant. Mhm. Ich lese gern Ken Follett, da habe ich alles gelesen, was es da gibt.
Die Säulen der Erde.
Ja, begonnen von der Säulen der Erde, die Tore der Welt und was es da alles gibt. Die ist ja eine Abhandlung bis in die Neuzeit. Ja. Kann ich auch nur jedem empfehlen, weil es einfach spannend ist zu lesen.
Soll ich meiner Tochter vorspielen.
Im Romanstil und einfach doch mit geschichtlichen Hintergründen kann man echt auch viel lernen.
Ach, das ist jetzt gut, dass du das sagst, weil das versuche ich ständig meiner Tochter. Die liest sehr, sehr viele Bücher, also wirklich sehr viel. Und ich sage immer, lest doch mal die Säulen der Erde, dann lernt ihr was. Jetzt werde ich sie zum Podcast zwingen.
Ja, es schreckt natürlich immer so ein bisschen ab. Das sind halt immer so 800, 900 Seiten Schnüker, die wenn man so aufschlägt, kriegt man schon Respekt. Aber ich war da immer schnell drin und ich habe da auch immer schnell konsumiert. Und was ich dann auch noch gerne lese, ist der Kommissar Eberhofer.
Ach ja.
Von der Rita Volk, habe ich auch alles gelesen. Also das finde ich irgendwie großartig. Ich bin ja Bayer, und der Dorfpolizist aus Niederkaltenkirchen mit seinem Kumpel Rudi Birkenberger und mit seiner resoluten Oma und seinem bekifften Vater.
Wunderbar.
Das ist einfach herrlich. Beim Lesen muss man auch so ein bisschen mischen. Das ist auch wichtig für ihre Tochter. Da muss man schon Unterhaltsames mit so ein bisschen anspruchsvollerem mischen.
Ja.
Und es bringt aber weiter. Ich finde das gut. Lesen ist gut.
Das ist so ein schönes Schlusswort. Bevor wir jetzt zu unserer Abschlussfrage kommen, unserer Lieblingsfrage. Nämlich, Andreas, wenn du dir eine Frage wünschen könntest, die dir noch nie gestellt wurde oder schon lange nicht mehr gestellt wurde, welche wäre das und wie ist deine Antwort darauf?
Also man könnte mich zum Beispiel mal fragen, was ich für eine Schuhgröße habe.
Oh.
Nämlich 43, aber Spaß beiseite. Ich habe mal in einer Podcast-Folge tatsächlich bei Ihnen, ich glaube eine der letzten, da mal eine Frage gehört, die ich eigentlich auch so in den Mittelpunkt stellen würde, nämlich wie geht's dir oder wie geht's Ihnen? Das ist, finde ich, eine schöne Frage, die auch so Wertschätzung ausspricht. Und also wenn das Interesse ehrlich gemeint ist, man kann auch sagen, wie geht's dir?
Ja.
Interessiert mich gar nicht. Aber eine ehrliche Frage, wie es den Menschen geht, und das ist egal auf welcher Ebene, die ist einfach immer nett. Und erholsam und gut. Und wenn mich mal jemand fragt, wie es mir geht, freue ich mich auch darüber.
Und wie geht's? Jetzt gut. Nach dieser Folge?
Gut. Wir haben es jetzt auch hinter uns.
Genau.
Aber war ganz nett und jetzt ein lockeres Gespräch.
Ja, sehr schön. Auf jeden Fall nochmal ganz herzlichen Dank für die Zeit. Freuen uns über diesen Einblick, den wir jetzt heute hatten, auch den kleinen Exkurs so in die Medien und freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Tschüss und bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Jetzt mal ehrlich. Der Podcast mit echten Geschichten von echten Machern aus der Innovationsregion Ulm. Alle Folgen zum Nachhören nur auf radio7.de.